Ja, liebe Geschwister, mir ist auch warm. Oh, mach ruhig auf. Ich weiß gar nicht, war jetzt schon länger nicht mehr bei euch, gell? Ist ja schön, wenn euch das auffällt. Nicht, dass es heißt, nach der schon wieder. Wenn wir alle nach 10, 20, 30, 40, 50, 60 oder ne, Jahren immer noch fest im Glauben stehen, dann hat es einen Grund. Ich glaube, es ist das ist der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, dass wir Erfahrungen mit unserem Gott, mit unserem Schöpfer, mit unserem Erlöser machen. Wenn euch jetzt die eine oder andere Erfahrung, die ich hier zusammengestellt habe, bekannt vorkommt, dann habe ich sie wahrscheinlich schon einmal erzählt. Aber es macht ja nichts, ne? Erzähle ich es halt noch einmal. Der Psalm 91 ist überschrieben mit den Worten: Unter Gottes Schutz. Lesen wir gemeinsam in den Versen 1 und 2 und 11 und 12. Wer es aufschlagen will, ganz schnell: Psalm 91, unter Gottes Schutz. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und Vers 11 und 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Eigentlich ist alles gesagt. Man braucht viele Dinge, die wir in der Bibel immer wieder lesen, gar nicht. Das ist der Kern, warum wir im Glauben bleiben. Und ich sage jetzt etwas, und glaubt mir, ich meine so. Es ist schlicht und einfach unmöglich, dass ein Mensch, der dem Evangelium glaubt, dass ein Mensch, der Gottes Angebot zur Versöhnung angenommen hat und der Gott ernst nimmt, es ist unmöglich, dass dieser Mensch keine Erfahrungen mit Gott macht. Das gibt es nicht. Nochmal, es ist unmöglich. Leider sind wir meist so abgelenkt und mit vielen anderen Dingen beschäftigt, dass wir das Eingreifen Gottes oft nicht wahrnehmen oder nicht sofort wahrnehmen oder erst viel später. Boah, wenn das damals nicht so und so und dann wäre das heute. Ihr kennt das alle, ne? Vieles nehmen wir auch als selbstverständlich hin und bringen Gott damit gar nicht in Bezug. Allein, dass ihr heute am Sabbat hier seid, dass ihr Freude an seinem Wort habt, ist ein großes Wunder. Der Widersacher tut alles, um gerade das zu verhindern. Und nach unseren Eingangstexten tut der Himmel alles, damit der Widersacher keinen Erfolg hat bei uns. Wir alle haben am Anfang unseres Adventistseins das Buch von Ellen White gelesen, Der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Ich hoffe jedenfalls, dass das schon jeder gelesen hat. Erfahrungen mit Gott. Ich will euch ein paar von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Einfach rausgegriffen. Wenn ich alle erzählen will, dann müsst ihr eine Woche Urlaub nehmen. Seit ungefähr 40 Jahren war ich mit gewissen Unterbrechungen sehr viel im Auto unterwegs. Ich hatte mir längst angewöhnt, beim Auftreten der ersten Symptome von Müdigkeit, die zu dem bekannten Sekundenschlaf führen, einen Parkplatz anzufahren und 10, 20 Minuten zu schlafen. Dies funktionierte eigentlich immer. Aber wie das so mit immer ist, einmal nicht. Ich war auf der A8 Richtung München-Salzburg unterwegs, als es wieder mal passierte. Ich kämpfte und kämpfte, Radio an, Fenster runter, ohne Kurbeldruckknopf ist ja heute so bequem, ne? Alle Hilfsmittel waren schon im Einsatz, aber es ging nicht. Ich wollte die Rosenheimer Ausfahrt rausfahren, oben mich hinstellen, diese 10, 20 Minuten schlafen und dann weiterfahren. Blinker gesetzt, raus, also auf die Abbiegespur, dachte ich. Aber ihr Lieben, wo ich da ins Ausrollen kam, in eine Park ist fränkisch, ne? Park, Bucht hineinrollte, da war ich definitiv noch nie. Noch nie in meinem ganzen Leben. Ich lese vor mir Raststätte Samerberg. Ihr kennt das natürlich alle. Ich fuhr vermeintlich, ich habe Blinker gesetzt und dachte, ich bin schon in der Abbiegespur, befand mich aber in der Raststätte Samerberg, 4 Kilometer weiter. Mein Auto fuhr mit einem tief schlafenden Fahrer 4 Kilometer auf einer der am stärksten befahrenen Autobahn Europas. Lesen wir noch einmal aus unserem Eingangstext Psalm 91, 11 und 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ihr Lieben, ich habe keine und ich will auch keine andere, was weiß ich, was für logische Erklärung. Ich für mich weiß definitiv und unumstößlich, ein Engel steuerte mein Auto von der Ausfahrt Rosenheim bis zur Raststätte Samerberg. Dafür gibt es für mich keinen Zweifel. Natürlich macht nicht den Fehler, und ich mache vor allem diesen Fehler persönlich auch nicht, es gibt keine Verpflichtung von Gott, das mit jedem zu machen. Natürlich sterben auch gläubige Menschen auf der Autobahn, im Flugzeug, auf dem Schiff und was weiß ich was. Und der eine wird gerettet von seinem Krebs, der andere nicht. Das gehört aber jetzt nicht hierher, das ist eine andere Thematik. Meine Erfahrung ist die, von der ich euch erzähle. Ich erzähle euch eine andere Erfahrung. Es ist noch gar nicht lange her, vor einigen Wochen. Ich stand in München, wo ich wohne, in der Blumenau, an der Ampel. Rechts kann man zweispurig abbiegen, nach rechts. Rechts steht der Bus, die Haltestelle ist bloß ein paar Meter von der Einfahrt auf die andere Straße. Und ich bin links, Ampel wird grün, der Bus fährt an, damit der ausholen kann, fahre ich eben etwas schneller an, gib Gas, und wenn man Gas gibt, dann fährt das Auto schnell. Und ich bin auf der linken Spur, will davor, und plötzlich steht das Auto. Auf der Motorhaube liegt eine alte Frau mit aufgerissenen Augen. Und ich, fix und foxy natürlich, was ist denn da? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich stehe nahezu beim richtigen Gas geben, das Auto steht, auf der Motorhaube liegt eine Frau, Todesangst. Natürlich das übliche, Warnblinkanlage an, Gang raus, aussteigen. Hab der Frau von der Motorhaube runtergeholfen, Auto ist nichts passiert. Ich wusste nicht, soll ich mich entschuldigen? Oder ich habe mich natürlich entschuldigt, obwohl ich nicht wusste, ich wusste überhaupt nichts. Der Busfahrer kam raus, Frau sagt, haben Sie sich wehgetan? Klar hat sie sich wehgetan, aber nur ein bisschen geprellt. Also es ist nichts passiert. Der Busfahrer sagte ja, gute Frau, wieso laufen Sie bei Rot über die Ampel? Also sie, na, die ist nicht über die Ampel gelaufen, sondern über die Straße. Ich habe mich gefragt, aber nur ganz kurz, ich wusste es, ihr könnt euch auch fragen, ja, wer hat gebremst? Ich nicht. Ich habe nicht gebremst. Das Auto stand und der Frau ist nichts passiert. Meine schnelle Reaktion, vergiss es. Ich habe nicht reagiert. Oder wenn, dann gab mir jemand diese wahnsinnig schnelle Reaktionsmöglichkeit. Am Abend rief mich die Frau an, weil sie gesehen hat, wie mich das mitgenommen hat. Ich war wirklich fix und fertig und hat gesagt, es geht ihr wieder gut, ich soll mir keine Sorgen machen. Und sie dankt mir, dass ich so gut reagiert habe. Habe ich gesagt, liebe Frau, ich habe nicht reagiert. Da hat uns der liebe Gott geholfen. Ach, ist das schön, dass Sie das sagen. Das habe ich auch. Ich habe ihm auch schon gedankt. Ich lobe und preise Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist dafür. Erfahrungen mit Gott. Ich hatte einen Traum, weiß nicht was, einen Tag nach der Operation oder noch am Tag der Operation. Ich hatte eine ziemlich heftige Darmoperation. Mir wurden, ich weiß nicht wie viel, 40 Zentimeter, 50 Zentimeter Enddarm entfernt. War nicht lustig. Ich war, hingen überall Schläuche raus. Ich lag im Bett. Und es, ich bin ganz ehrlich, ich habe zwar gehofft und geglaubt, dass das schon alles gut wird. Aber so ein kleines bisschen ist ja immer noch drin, ne? Könnte ja auch schief gehen. Und dann dieser Traum in der Nacht. Ich weiß nicht, wo ich im Traum war. Vielleicht in den Wäldern Kanadas oder vielleicht war es auch der Bayerische Wald, keine Ahnung. Ich war anscheinend der einzige Mensch weit und breit. Und ich muss sehr, sehr glücklich gewesen sein. Dieses Gefühl hatte ich beim Aufwachen sofort. Bei einem meiner Streifzüge durch den Wald hörte ich so ein klägliches Fieben und entdeckt beim Nachschauen einen kleinen Braunbären, ein Braunbärenbaby. Es lag unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt und als ich ihn mit großer Mühe befreit hatte, bemerkte ich, dass er nicht laufen konnte. Beide Beine waren gebrochen. Ich suchte passende Äste, schiente beide Beine, nahm ihn auf meine Schulter, trug ihn zu meiner Hütte, pflegte ihn gesund. Was man in so kurzen Traum alles, also das reicht ja für ein ganzes Buch. Wir wurden zu richtigen Freunden, der Bär und ich. Der wuchs natürlich, wurde größer, wie das so üblich ist, ne? Nach einiger Zeit auf einem unserer Streifzüge durch die Wälder geriet der jetzt gar nicht mehr so kleine Bär in eine Felsspalte beim Rennen, überschlug sich dreimal und ein schwerer Stein fiel auf seine Pfote. Diese Pfote, Bären laufen ja so, die sah ziemlich zermatscht aus. Ich war sehr besorgt, sagte zu ihm, dass da wohl nur eine rasche Amputation helfen wird. Sonst muss er sterben. Ja, da kenne ich nichts, gell? Ich nahm was zum Abbinden und wollte gerade mein Messer schärfen. Da sah ich, wie sich diese völlig zermatschte, zerquetschte Pfote wieder in eine normale Form zurückverwandelte. Im Traum. Auf einmal sehe ich, ist das wieder eine normale Pfote? Ich war sprachlos. Da nahm ich seine Pfote in der Hand, drückte sie ganz vorsichtig. Sie war völlig gesund. Total überwältigt rief ich, wie ist das denn möglich? Da sagte der Bär, bei Gott sind alle Dinge möglich. Und immer noch etwas verwirrt, sagte ich, ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich im Traum verwundert war, wieso der plötzlich sprechen konnte. Das konnte er vorher augenscheinlich nicht. Aber ich habe mich sehr gefreut über die Heilung seiner Pfote. Das nächste, an das ich mich in diesem Traum erinnerte, Entschuldigung, war ein unglaubliches Krachen und Bersten von Holz, von kleinen Bäumen, da flog alles durcheinander und wir guckten uns um. Da stand hoch aufgerichtet ein ungefähr 3 Meter hoher großer Bär, ein Riesenlackel, ein fürchterlicher, brüllte und Geifer lief ihm aus dem Maul und der hatte es auf uns abgesehen. Er sah sehr, sehr gefährlich aus. Er widerte zu uns, brüllte noch lauter und eins war klar, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Mein Freund, der Bär, war viel kleiner als der Angreifer und sagte schnell, das ist der Alleszerstörer, der Widersacher, wir müssen fliehen und schon rannte er los. Und selbst im Traum hatte ich keine Chance, ihm zu folgen, weil der hat 4 und nicht plus 2, also geht sich nicht aus, wie der Österreicher sagt. Er drehte um, kam, rief, steig auf, ich trag dich. Und schon saß ich oben, krallte mich in seinem Pelz fest und ab ging die Post. Auf einmal bleibt er stehen. Hinten, der brüllte schon siegesicher. Sag ich, was ist los? Er deutet nach vorn, so einer Pfote. Und ich schaue vor, eine tiefe, tiefe Schlucht. Breit, unmöglich, die zu überspringen. Es war aus. Dieser Riesenbär brüllte schon ganz siegesicher. Und ich schrie einfach, lieber Gott, hilf uns! Da sprang mein Freund, der Bär. Rief noch festhalten und ich hatte sofort das Gefühl des Fallens. Ihr kennt das sicher im Traum, ne? Wenn man fällt, spürt man den Magen, man fällt. Und das ist meistens der Moment, wo man aufwacht. Ich wachte nicht auf. Ich spürte, dass unser Fallen durch ein Steigen abgelöst wurde. Ich sah, wie sich das Fell meines Freundes, des Braunbären, in Federn verwandelte und er zum riesigen Adler wurde. Ich saß plötzlich nicht mehr auf dem Bär, sondern auf einem Adler. Wir stiegen höher und höher und höher und landeten auf dem Gipfel eines Berges. Ich sprang ab und rief, danke, lieber Gott, danke. Wow! Da wurde aus dem Adler ein schöner Mensch. Im Traum war ich irgendwie gar nicht überrascht von den gerade erlebten rasanten Vorgängen. Ich sagte nur, bist du ein Engel? Er sah mich nur liebevoll an. Es war inzwischen dunkel geworden. Da spricht er, komm, lass uns zusammen die Sterne betrachten. Er erzählte mir, dass wir Menschen uns die Vielfalt und die Entfernungen des Universums überhaupt nicht vorstellen können. Dann bat er mich, eine bestimmte Stelle am Sternenhimmel genau zu betrachten. So, so siehst du den und dann den und den und jetzt schau mal genau in die Mitte. Angestrengt schaute ich genau in die Mitte. Aber ich sah nichts. Ich sehe gar nichts, da ist's nur schwarz. Richtig, sagt er, da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Und jetzt schau nochmal hin. Und da sah ich, wie plötzlich ein sehr großer Stern zwischen diesen anderen Sternen aufleuchtete. Und er pulsierte richtig. Ja, sage ich, jetzt sehe ich ihn. Boah, das ist ja ein Riesenstern. Wieso konnte ich den vorhin nicht sehen? Ganz einfach, sagte der Engel, weil er nicht da war. Denke immer daran, bei Gott ist nichts unmöglich. Gar nichts. So lagen wir einige Zeit und betrachteten den gewaltigen Sternenhimmel. Eine große Ehrfurcht war in mir. Dann fragte ich ihn, wie heißt denn dieser Stern? Hat er einen Namen? Einen Namen? Naja, sag einfach, du hast den Puls Gottes gesehen. Da wachte ich auf. Das war so gewaltig. Normalerweise, ich versuche immer einen Traum zu halten. Es gelingt mir ganz selten. Euch wird es auch wahrscheinlich nicht viel anders gehen. Ich griff sofort ans Nachtkästchen, holte mir einen Block und schrieb auf und schrieb auf und schrieb auf und schrieb auf. Stichwortartig. Sonst könnte ich das nicht erzählen. Und sofort suchte mein Unterbewusstsein Textstellen aus der Bibel, die ihr auch alle kennt. Lest mit mir Jesaja 40, 29 bis 31. Jesaja 40, 29 bis 31. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Halleluja. Und den zweiten Text fand ich dann in 5. Mose 32, Vers 11. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich in meinem Bett lag, einen Tag nach der OP, und das in meinem Erleben, in meinem Denken mit diesen Bibeltexten? Ich war sowas von euphorisch. Ich dankte Gott und mir war klar, ich werde wieder gesund. Wozu sonst dieser Drang? Ich wurde wieder gesund, ich stehe ja vor euch. Also, ihr könnt es euch vorstellen, wie ich war glücklich. Ich war glücklich, obwohl die Schläuche waren alle noch da und... Aber ich war glücklich, weil ich mir sicher war, dass mir Gott diesen Traum geschenkt hat. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagte Jesus. Der, der die absolute Allmacht im Universum hat, nennt dich und mich Schwester und Bruder, nennt uns Kinder Gottes. Wir sind Geschwister mit Jesus, der seine Gottheit aufgegeben hat, Mensch geworden ist, um uns vom Fluch der Sünde, den ewigen Tod, zu retten ins ewige Leben. Es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Schöneres. Himmlische Wesen, genannt Engel, sind uns zur Seite gestellt. Dazu Gottes Heiliger Geist. Es gibt keinen einzigen Grund, diese göttliche Fürsorge in Frage zu stellen. Es gibt einfach keinen. Und all die Gescheiterle, die hier so wissen, wie es eigentlich ist und uns ein bisschen belächeln, lass sie lächeln. Lass sie lächeln. Erfahrungen mit Gott. Eine weitere Erfahrung, die mich tief beeindruckt hat, erlebte ich beim Klettern in Südfrankreich. Wenn ihr mich so seht, dann fragt ihr euch natürlich, wieso der Klettern? Ist schon eine Weile her. Ich habe nicht nur am Geist zugenommen, sondern halt auch, ne? Mein Freund Franz und ich zelteten mitten in einem Rund von Felswänden. Ich glaube, auch Jean hieß dieser Ort. und hatten uns für diesen Tag eine Rute von mehreren Seillängen herausgesucht, im 6., 7. Grad. Das war für mich die absolute, das war Ende. Obwohl ich da vielleicht die Hälfte wog von heute. Da diese Tour als nicht ganz einfach galt, sollte Franz vorsteigen. Der war etwas besser als ich. Und für euch, die wir vom Klettern nichts versteht, der Vorsteiger ist bis zum ersten Haken ungesichert. Wenn er runterfällt, tut er sich weh oder ist tot. Also darf man nicht runterfallen. Und er geht immer von einer Sicherung zur anderen. Der Nachsteiger sichert ihn, wenn er wirklich fällt und ist schon über den ersten, zweiten Haken, dann hat er ihn im Seil. Also passiert dann nichts mehr. Nun, da Franz der bessere Kletterer war, hatte er die Ehre des Vorstieges. Nur, es ging ihm nicht gut. Entweder hat er zu viel gefuttert beim Frühstück oder sonst irgendeine Unpässlichkeit. Ich dagegen fühlte mich gut. Also hing ich alles Material, wer schon mal einen Kletterer gesehen hat vom Einstieg, das klappert und klimpert und ja, hing alles an meinen Klettergürtel und los ging's. Die erste Seillänge war schnell erledigt und Franz stand bald neben mir in der Wand zur zweiten Seillänge. Normalerweise geht dann der Nachsteiger weiter in den Vorstieg. Aber mein Franz fühlte sich immer noch unwohl. Also musste ich auch die nächste Seillänge vorsteigen. Lief ohne große Probleme. Ich sagte noch zu Franz, dass da in der Beschreibung wohl übertrieben wurde mit dem Schwierigkeitsgrad 6 plus 7. Also bis jetzt war es vielleicht eine 5 plus. Also wie man heute auf Neubayerisch sagt, totally easy. Noch sind wir nicht oben, meinte er. Und wie recht er hatte, merkte ich bald. Der erste kleine Überhang, über den kann man ja nicht drüber schauen, wenn man so an der Wand ist, ne? Der erste kleine Überhang forderte schon mein ganzes Können und auch meine ganze Kraft. Ich rief noch nach unten, dass ich die Schlüsselstelle gepackt habe. Beim Blick nach oben musste ich aber feststellen, dass da ein noch viel größerer Überhang kam. Das war die Schlüsselstelle. Der letzte Haken war direkt am Überhang. Ich wusste, wenn ich beim Weiterklettern falle, ist das meine Lebensversicherung. Ich hängte ein und alles war okay. In der Mitte dieses Überhangs, das Gewicht zerrt trotzdem nach unten, ne? Ist halt so mit der Schwerkraft, kriegte ich Probleme. Ich sah zwar diese kleinen Leisten, wo man sich so festhalten kann. Die Guten haben damit kein Problem. Die klemmen da wie so Äffchen. Aber ich war noch nie ein Guter. Ich habe es versucht, stell mich rein, kletter diese kleinen Dinge und irgendwann wusste ich, wenn jetzt kein Griff kommt, dann falle ich, das wäre nichts Schlimmes, dann falle ich halt rein, ins Seil und muss es noch einmal machen oder zweimal, dreimal, viermal. Und wenn alles reißt, dann seilt man sich ab. Ich habe es versucht, halte mich gerade noch und zwing hoch und patsch, habe so einen richtigen, schönen Griff. Wie wir es zu sagen pflegen, einen Henkel. Hochgezogen, tschak, tschak und oben war ich. Super. Ich rufe runter zu Franz. Franz, Stand, wie man das so macht. Und er muss jetzt nachkommen, die letzte Seillänge. Erster kleine Überhang war auch für Franz kein Problem. Bei der Schlüsselstelle, ich hörte ihn immer lauter keuchen. Was er dann gesagt hat, das lassen wir jetzt weg. Dann rief er hoch. Wo bist du denn da weitergeklettert? Wo ist denn da ein Griff? Ich sage, na, rechts, vorn, hol aus, du hast längere Arme, den kriegst du ganz locker. Er holt auf, batsch, hing im Seil. Er versucht es noch einmal und noch einmal. Und da rief er hoch, du spinnst total, da ist kein Griff. Da sage ich, ja, selbstverständlich ist da ein Griff. Komm, ich ziehe ihn mal ein bisschen. Ich kann immer ziemlich rauf, was nicht ganz einfach ist. Also so 70 Kilometer Seil, aber mit Unterstützung, es ging, er war dann oben. Er kam und sagt, wie bist du da hochgekommen? Na, sei mir nicht böse, aber hast halt den Griff nicht gefunden. Das ist wirklich ein toller Griff, da kommt man fast bis zum zweiten Fingerglied rein. Er sagt, nein, da ist kein Griff. Okay, habe ich gesagt, lass mich runter, das will ich sehen. Der hat mich und ich laufe da runter, diesen Überhang. Ihr Lieben, das Ding war glatt wie ein Kinderpopo. Es war kein Griff da. Ich habe ihn aber gespürt und ich habe mich dran gehalten. Ich war tief berührt und voller Freude, dass mir Gott einen Weg geebnet hatte, dass er mir einen Griff geschenkt hat, wo keiner war. Und noch einmal, Psalm 91. Wir haben alle diese Zusagen und wir haben es alle schon erleben dürfen. Mit Sicherheit, keine Frage. Ich schließe mit einem Wort des Apostels Paulus aus dem Philipperbrief, Kapitel 4. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasset kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Halleluja. Amen. Heiliger, wunderbarer Gott, Schöpfer aller Dinge und allen Seins, des Sichtbaren und des Unsichtbaren, wir sind glücklich und froh, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen und dass wir wissen, wir sind es auch. Wir sind glücklich und froh, dass du deine segnenden Hände über uns hältst. Wir sind glücklich und froh, dass wir wissen dürfen, auch wenn uns ein Unglück passiert, wir trotzdem erlöst sind. Wir sind glücklich und froh, dass wir wissen dürfen, wenn du, Herr Jesus Christus, Yahweh, wiederkommst, werden wir dich sehen, wie du jetzt bist. Und wir werden so dich sehen, wie wir sein werden. Wir freuen uns darauf und bitten dich, segne diese Gemeinde, segne uns als Geschwister, segne alle Menschen auf der Erde, die an dich glauben, die dir die Ehre geben, die dir vertrauen. Wir sagen Dank. Halleluja. Amen.